Mitchell Kreider will dem Geldinstitut einen Besuch abstatten. Beeilung, Kollegen! Auf diese Begegnung habe ich schon lange gewartet. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen.
Wie meinen?
Sie sind vielleicht überrascht, uns hier anzutreffen. Aber ich glaube, wir haben miteinander etwas Wichtiges zu besprechen. Darf ich Ihnen unsere Karte geben?
Die drei Detektive?
Ja.
Drei Fragezeichen? Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews.
Und? Darf ich vorstellen, Kollegen? Das ist Mitchell Kreider, alias Doe Dungeon. Was Sie jetzt vorhaben, würde ich mir an Ihrer Stelle reiflich überlegen. Oder wollen Sie allen Ernstes Ihre Freiheit aufs Spiel setzen?
Was ist denn hier eigentlich los? Werden wir langsam mal eingeweiht?
Am besten setzen wir uns da drüben auf die Parkbank unter der Palme. Bitte, nach Ihnen, Mr. Dungeon.
Also ich verstehe überhaupt nichts.
Ich auch nicht.
Na und? Und nun?
Tja, das Lösungswort, das wir für Oinky Pinky herausgefunden haben, bewahrt uns nicht nur davor, in dem Keller des dritten Endgegners jämmerlich zu ersaufen, sondern es öffnet auch den Zugang zu einem Schatz, den Mr. Dungeon sich in der Eastwood Bank unter den Nagel reißen wollte.
Was erzählst du da?
Wir haben ihm das Passwort geliefert, mit dessen Hilfe er den Firewall der Bank durchbrechen konnte. Hm? Er verschaffte sich hier Zugriff zu einem Konto, dessen Inhaber ihn an den Rand der Existenz gebracht hat und den er abgrundtief hasst.
Timothy Bowfield, von Ihnen auch Saufbirne genannt.
Der Plan war genial, doch die Ausführung hatte Mängel. Mr. Dungeon schuf die Identität des biederen und seriösen Geschäftsmannes Mitchell Kreider. Er eröffnete unter diesem Namen ein Konto und gab als Meldeadresse die Wohnung in der Southfire Street 18 an, die er eigens für diesen Zweck angemietet hatte.
Wie habt ihr das alles herausgefunden?
Wir haben zufällig Ihr Gespräch mit Mrs. Bushford und Tom mit angehört und uns unsere Gedanken gemacht. Vor allem über die krumme Banane. Mrs. Bushfords Formulierung war reichlich undurchsichtig. Und so lässig wirft man auch keine verräterischen Briefe durch den Raum, zumal ihre Sekretärin wohl auch vergessen hat, dass am Sonntag keine Post ausgetragen wird. Da wurde ich stutzig.
Southfire Street 18. Da haben wir uns da mal umgesehen. Wir machten die reizende Bekanntschaft ihrer Nachbarin. Sie konnte uns eine detaillierte Personenbeschreibung des neuen Mieters geben. Daher war es uns möglich, Sie, Mr. Dungeon, als Mitchell Kreider zu enttarnen.
Außerdem fand Peter das zerschnittene Foto von Ihnen und Ihrem Jugendfreund Timothy Bowfield im Papierkorb. Über Ihr Verhältnis zu ihm haben Sie uns ja inzwischen aufgeklärt.
Ich stehe am Rand eines Abgrunds und Timothy Bowfield kann mir mit dem kleinen Finger den Todesstoß versetzen. Das Spiel ist ihm egal. So, und jetzt stiefelt zur Polizei, Jungs, und erzählt denen, was ihr alles aufgedeckt habt. Clever, das muss man euch schon lassen. Clever, das Passwort auf meinen Anrufbeantworter erst am Freitagabend zu hinterlassen. Euch war klar, dass ich das Geld frühestens am Montag bei der Bank abholen konnte. Ja. Dass ich mal wegen Timothy Bowfield in den Knast wandere, hätte ich nie für möglich gehalten. Das Leben ist schon seltsam.
Dennoch ist es mir ein Rätsel, weshalb wir für Sie ein Passwort herausfinden mussten, das Ihnen den Zugriff zu Mr. Bowfields Konto ermöglichte. Ich meine, wieso benötigten Sie für diesen Coup überhaupt unsere Hilfe?
Nachdem ich mit Bowfield damals den Kreditvertrag abgeschlossen hatte, zogen wir beide um die Häuser, um unser Wiedersehen zu feiern und auf unsere Zukunft anzustoßen. Lallend protzte er mit seinem Vermögen und hielt mir einen Vortrag darüber, dass es keinen Hacker der Welt gelingen würde, den Firewall seiner Bank zu durchbrechen, da das Passwort nur in seinem Kopf hinterlegt war. Schriftlich läge es nur in Rätselform vor.
Aha. Und dieses Rätsel hat er Ihnen dann vorgetragen. 6 Bananen und 8 Äpfel gerecht geteilt durch 3 Kinder und 4 Erwachsene.
Ja, genau so war das. Am nächsten Tag konnte sich die Saufbirne natürlich an nichts mehr erinnern. Aber mir hat sich dieses Rätsel in den Kopf gebrannt. Und als Timothy mich fallen ließ, sah ich den Zeitpunkt gekommen, ihm eine saftige Lehre zu erteilen.
Ah, Dies war wohl der Zeitpunkt, als sie sich dazu entschlossen, den Titel ihres Spiels Vampire Castle in Sweet Revenge umzubenennen. Süße Rache.
Ja, du hast es erfasst. Es gab nur ein Problem. Solange ich das Passwort nicht wusste, kam ich auch an Bowfields Konto nicht dran.
Ja, und dann nahmen sie mit uns Kontakt auf und präsentierten uns ihr Computerspiel in der Hoffnung, dass wir Oinky Hinkys Aufgabe, die sie eigens für uns in das Spiel eingebaut hatten, im dritten Level lösen.
Was meint ihr, wie viele falsche Passwörter und Zahlenkombinationen wir bereits eingegeben haben?
Mithilfe ihres Computerspiels das Passwort einer Bank zu entschlüsseln, das hat schon was.
Ja.
Würde eigentlich jemand geschädigt, wenn Timothy Bowfields Geld, das sich zurzeit auf Mitchell Criders Konto befindet, aus unerklärlichen Gründen wieder zurücküberwiesen wird und sich Mr. Crider mitsamt seinen gefälschten Papieren aus ebenso unerklärlichen Gründen in Luft auflösen würde?
Was willst du damit sagen?
Timothy Bowfield ist es nicht wert, für ihn ins Gefängnis zu wandern. Auch wenn ihm finanziell das Wasser bis zum Hals steht. Sie sind ein Genie, Mr. Dungeon.
Sweet Revenge ist der Hammer. Das Spiel verkauft sich wie geschnittenes Brot.
Es wäre eine Schande, wenn ein hochbegabter Künstler wie Sie Tüten kleben müsste, statt in Freiheit neue, faszinierende Spiele zu entwickeln.
Ja, genau.
Und ihr geht wirklich nicht zur Polizei?
Wenn Sie das Geld an Mr. Bowfield zurücküberweisen und Mr. Criders Identität auflösen, sehe ich dazu eigentlich keinen Grund. Allerdings werde ich dem Bankdirektor einen anonymen Hinweis zukommen lassen, dass er sein todsicheres Passwort ändern muss. Schließlich wollen wir Sie nicht in Versuchung führen.
Es hat aufgehört zu regnen. Kommt, wir gehen in die Bank. Mr. Mitchell Crider wird schon in wenigen Minuten wie ein Vampir zu Staub zerfallen und von der Erdoberfläche verschwinden.
Sagen Sie, ist das zufällig der Koffer, den Sie für Tom in Ihrem Büro versteckt haben?
Ach, euch entgeht nicht das geringste Detail, wie? Nein, der Koffer mit Toms Fagott befindet sich noch immer an einem sicheren Platz.
Fagott? Das erinnert mich doch wieder an irgendwas.
Ja.
Tom ist Fagottist. Die Melodien der vier Himmelsrichtungen in dem Vampir-Epos hat er selbst komponiert und gespielt.
Und wo haben Sie den Koffer nun versteckt? Wir haben Ihr gesamtes Büro durchsucht, aber nichts entdecken können.
Wenn die Gerichtsvollzieher anrücken, muss man sich schon etwas einfallen lassen. Der Koffer liegt sicher verwahrt in der Besenkammer neben der Küche.
Ja, da habe ich doch nachgesehen. Von einem Koffer war da keine Spur.
Dann hättest du mal einen Blick in den alten Rechner werfen sollen.
Ach so.
Ausgezeichnet, Mr. Dungeon. Bringen wir das Unangenehme hinter uns und wenden uns anschließend dem Vergnügen zu.
Hä? Oinky Hinky ist uns noch etwas schuldig. Dieser verknallte Giftzwerg hat uns gefälligst zu Königin Truli zu führen. Wer weiß, vielleicht werden die drei Fragezeichen noch zu Ehrenrittern gekürt.
Also. Ich weiß ja nicht.
Level 4.
Nachdem Justus das Passwort eingegeben hatte, schnippte Oinky Hinky mit den Fingern, worauf die gewaltigen Wassermassen durch ein Abflussrohr in die Tiefe gesogen wurden. Peter hob den noch immer schlafenden Thronfolger vom Kissen und kletterte hinter Oinky Hinky, Justus und Bob eine lange Leiter im Kamin empor. Durch einen Gullideckel betraten sie die Oberwelt. Riesige Wolkenkratzer ragten vor ihnen in die Dunkelheit. Die Straßen waren menschenleer.
Wir müssen leise sein. Seht ihr die große Leuchtreklame am Glasgebäude?
Ein blinkendes Kreuz.
Die Kirche ist der einzig sichere Ort in dieser Stadt. In ihr befindet sich der Teleporter, der uns nach Marlon zurückbringen wird. Dennoch macht um Himmels Willen keinen Lärm. Kommt!
Hinten ist aufgewacht!
Beeilung, Freunde!
Da! Am Himmel! Eine riesige Fledermaus!
Oh mein Gott! Und da! Ganze Horden!
Imator hat uns aufgespürt! In die Kirche! Rein da!
Hogger, Tür zu! Schnell! Achtung! Der Vampir rast auf die Glaswand zu! Nein! Tun? Bomben zünden? Dolche werfen? Oder die Laserwaffe einsetzen?
Vorsicht!
Wenn wir die Glaswand von innen zerstören, kommt Hemator hier rein und schnappt sich das Baby! Vielleicht zerbricht die Glaswand.
Der Teleporter! Ich habe ihn gefunden! Hier! In dem Beistuhl!
Die Wand zerbricht! Die Vampire greifen an!
Zieht eure Schwerter!
Amator wollte gerade zum Angriff übergehen, da stürzte die Leuchtreklame mit dem blinkenden Kruzifix auf ihn herab und begrub den Vampirfürst unter einem Funkenregen. Lautlos verglühten Abertausende von Fledermäusen am dunklen Nachthimmel.
Nun aber fix! Rein in den Teleporter!
Zeitsprung aktiviert! Tode nahe lag Königin Truli auf ihrem Bett. Von der heimtückischen Krankheit geschwächt, war sie kaum noch in der Lage, ihr gerettetes Baby in die Arme zu schließen.
Gibt es denn nichts, was wir tun können, um die Königin zu retten?
Habt ihr mir außer meinem Sohn noch ein weiteres Geschenk mitgebracht?
Die ist aber ganz schön gierig. Was könnten wir der Königin denn noch überreichen?
Hey, seht ihr über dem Bett die leeren, eingemeißelten Notenreihen? Ich glaube, ich habe eine Idee.
Justus klickte das Gegenstandsmenü an und wählte daraus das Notenheft. Fasziniert beobachteten sie, wie die Melodien des Ostens, Westens und Nordens dem Heft entflogen und sich im Mauerwerk formierten.
Reicht über Trullis Körper.
Wahnsinn. Die fehlende Melodie des Südens ergibt sich aus den anderen dreien übereinander gespielt.
Während sie der vierten Melodie lauschten, begannen Königin Trulis Wangen zu glühen. Die Krankheit war durch den Zauber der Musik aus Marlon gewichen. Und Friede kehrte in das Land.
Ein bisschen kitschig das Ende. Findet ihr nicht?
Also mir hat's gefallen. Nur das Ende ist ziemlich abrupt.
Hat mich nicht gestört, Kollegen. Ist ja schließlich ein Computerspiel.
Die drei Fragezeichen.